my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Herzlich willkommen zu Fokus Südwest, dem Magazin der freien Radios aus dem Südwesten. Die heutige Ausgabe am Donnerstag, den 4. Mai 2016, wird von Radio Dreieckland aus Freiburg produziert. Durch diese Sendung begleitet euch Mathieu mit folgenden Themen. Überwältigende Mehrheit im Senat der Uni Freiburg gegen geplante Studiengebühren für Ausländerinnen und Zweitstudenten. Rektorat verzögert Veröffentlichung der Stellungnahme bis kurz vor der Abstimmung im Landtag. Ein Abbruch des Ermittlungsdrucks auf den Thüringer Heimatschutz Ende 1996 und ein Heilbronner Keller für Salon- und Straßenkampfrechte. Zur jüngsten Sitzung des zweiten NSU-Untersuchungsausschusses im baden-württembergischen Landtag. Und Bahn baut weiter Fakten bei Stuttgart 21. Gegner haben Strafanzeige wegen Untreue erstattet. Die ehemalige grün-rote Landesregierung von Winfried Kretschmann hatte die Studiengebühren abgeschafft. Nun hat die grün-schwarze Landesregierung von Winfried Kretschmann neue Studiengebühren eingeführt. Diesmal werden sie AusländerInnen von außerhalb der EU betreffen, sowie alle Studierenden im Zweitstudium, außer für Studiengänge, die vorher ein Erststudium erfordern. Der Landtag verabschiedete am gestrigen Mittwochmorgen das entsprechende Gesetz mit den Stimmen von Grünen und CDU und gegen die Stimmen von AfD, SPD und FDP. Der Senat der Uni Freiburg hatte Ende März gegen die Einführung dieser Studiengebühren Stellung genommen. Als erste Universität in Baden-Württemberg hätte Freiburg damit öffentlich gegen den Entwurf protestiert und die Debatte im Landesparlament eventuell beeinflussen können. Das Rektorat der Uni Freiburg weigerte sich jedoch bis Dienstag, also im letzten Moment vor der Abstimmung im Landtag, diese Stellungnahme zu veröffentlichen. Über dieses Verhalten des Rektorats sprachen wir am gestrigen Mittwoch im Morgenradio unmittelbar vor der zweiten Lesung im Landtag mit Christian Kröper, beratendes Senatsmitglied für die verfasste Studierendenschaft, und mit Clemens Ernst, studentisches Senatsmitglied der Juso-Hochschulgruppe. Ich habe Clemens Ernst zunächst gefragt, wie die Mehrheit im Senat damals gegen den Gesetzentwurf für Studiengebühren zustande kam.
Nach der Audimax-Besetzung Ende letzten Jahres haben wir als studentische Senatsmitglieder in die erste Sitzung des neuen Jahres einen Entwurf eingebracht und einen Vorschlag gemacht, sich als Senat mit dem Thema zu beschäftigen und eine Stellungnahme zu veröffentlichen, die dem Gesetz zu den Studiengebühren kritisch gegenübersteht. Unser Entwurf hat dann zu einer Kommission geführt, bestehend aus allen Statusgruppen und dem Rektor, die sich damit intensiv auseinandergesetzt hat und versucht hat, einen Entwurf zusammenzuschreiben, auf den sich alle einigen können. In der März-Senatssitzung haben wir dann intensiv über diesen Entwurf diskutiert. Wir studentische Vertreter haben noch einige Punkte, die uns zu schwach waren, hinzugefügt, beziehungsweise eben in der Diskussion dafür plädiert, einige Punkte schärfer zu fassen, als sie bis dahin drin standen. Und die Diskussion lief dann auch sehr konstruktiv, sodass wir am Ende mit einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen meines Wissens alle drei von professoraler Seite, beziehungsweise einmal ein Dekan und zwei Professoren, wenn ich das richtig im Kopf habe, die restlichen 35 Senatsmitglieder haben eben für diesen Entwurf gestimmt, was schon ziemlich gut ist, was mehr Zustimmung war, als ich erwartet hatte, für einen Entwurf, der eindeutig sagt, wir lehnen diese Studiengebühren ab. Es wurde gesagt, und das ist normal so, dass dieser Entwurf dann eben nach der Sitzung veröffentlicht wird. wir haben gewartet und es kam keine Pressemitteilung. Im nächsten Senat haben wir dann nachgefragt und es hieß, der Entwurf sei direkt nach der Sitzung an Frau Bauer geschickt worden und dass der Entwurf an die Öffentlichkeit gehen solle, war dem Rektorat nicht bekannt, was uns etwas überrascht hat, aber wir haben dann nochmal kurz drüber geredet und keiner hatte Einwände dagegen, das, den Entwurf auch an die Öffentlichkeit zu bringen, weil Frau Bauer vermutlich ihre Entscheidung bereits getroffen hat, als die Person, die das ganze Gesetz initiiert hat. Das war jetzt letzte Woche Mittwoch und nachdem die Abstimmung heute ist und bis gestern noch nichts kam, haben wir es eben an uns gesehen, diesen Beschluss des Senats, diese Stellungnahme zu veröffentlichen, aktiv voranzutreiben. Und inzwischen hat dann gestern auch die Universität diese Stellungnahme veröffentlicht.
Also direkt im Anschluss an eurer Pressemitteilung praktisch.
Genau, fast.
Mit so 5 Stunden Verzögerung.
Ja. Wie schätzt ihr denn die Absicht des Rektorats? Warum haben sie das so hinausgezögert mit der Veröffentlichung? Habt ihr eine Ahnung, was dahinter steckt?
Da können wir natürlich nur spekulieren. Was uns das Rektorat zugesagt hat, ist, dass sie nach der Entscheidung die Stellungnahme direkt Frau Bauer zukommen lassen haben, was in unserer Sicht halt nicht der Debatte zuträglich ist, denn wie Clemens schon sagte, für Frau Bauer ist die Entscheidung klar, sie hat den Gesetzentwurf eingebracht, aber eben für die restlichen Landtagsabgeordneten ist die Entscheidung nicht klar, wenn es da einen neuen Aspekt gibt, dass die erste volle Universität eine Ablehnung zeigt. Das bedeutet, spekulieren können wir nur, dass man eventuell Angst vor Konsequenzen aus dem Wissenschaftsministerium hatte.
Hatte sich das Rektorat auch gegen diese Stellungnahme eingebracht in der Debatte oder wie standen Sie dazu?
Das war ein etwas längerer Prozess. Schon vor der Besetzung im Dezember und auch während der Besetzung bis zu dem Zeitpunkt, wo wir den ersten Resolutionsversuch eingebracht haben, hat man sich eigentlich gesperrt, Stellung zu beziehen und hat sich versucht, hinter den Beschluss der Landesrektorenkonferenz zu verstecken und eigentlich mit dem Einsetzen dieser Kommission, die den finalen Resolutionsentwurf entwickelt hat, war man eigentlich bereit, eben Stellung zu beziehen zu dem Gesetzentwurf. Deswegen verwundert uns eben auch der Umgang dann mit der verabschiedeten Resolution.
Ihr habt eben angesprochen, dass das Rektorat vielleicht Angst vor Konsequenzen aus dem Wissenschaftsministerium hatte. Welche Konsequenzen könnte es dann denn sein?
Wie Christian richtig gesagt hat, können wir nur vermuten. Und vielleicht steckt da auch gar nichts dahinter. Aber am naheliegendsten sind natürlich Konsequenzen in Richtung Exzellenzstrategie, die jetzt eben groß anläuft. Und bei der gefühlt jede Universität in Deutschland hat die Befürchtung hat, nicht ausreichend berücksichtigt zu werden und damit zu einer Zweite-Klasse-Universität zu werden. Und natürlich ist es gut möglich, dass bei einer Entscheidung, die auf jeden Fall politisch mitgetragen wird, die Universität Freiburg auch Angst hat, sich bei der Landesregierung unbeliebt zu machen und damit ihre Chancen, Exzellenzuniversität zu werden, zu verschlechtern.
Jetzt kommen wir vielleicht auf die Gründe in eurer Stellungnahme gegen die Studiengebühren. Auf welche Gründe habt ihr euch einigen können mit dem gesamten Senat?
In der Stellungnahme des Senats wird überwiegend auf administrative Gründe eingegangen, wie zum Beispiel, dass von den geplanten 1.500 Euro, die internationale Studierende zukünftig zahlen sollen, nur 200 Euro in die Hochschulen fließen. Der Rest fließt in den Landeshaushalt. Durch die gegebenen Ausnahmeregelungen des Gesetzesentwurfs fließen diese 200 Euro aber direkt in die Prüfung von Ausnahmefällen. Und da werden diese 200 Euro auch nicht reichen. Das heißt, es ist sogar eher ein finanzieller Mehraufwand für die Universitäten. Dann haben wir uns mit dem Senat darauf geeinigt, und das war einer der Punkte, der uns sehr wichtig war, ist, dass dieser Gesetzentwurf einfach soziale Ungerechtigkeiten aufwirft. Das kam dann für uns aber tatsächlich nicht stark genug rüber, weswegen wir in unserer Pressemitteilung nochmal stärker darauf eingegangen sind. Was leider komplett rausgefallen ist aus der Senatsresolution, waren die Studierenden im Zweitstudium.
Das heißt, es gibt keine Stellungnahme gegen Studiengebühren im Zweitstudium vom Senat?
Es gibt eine Stellungnahme gegen diesen konkreten Gesetzesentwurf und zu diesem Gesetzesentwurf gehören auch diese Zweitstudiums-Studiengebühren. Das liegt daran, dass auch die Verwaltungskosten für Zweitstudiumsstudiengebühren bestehen. Das heißt, in diesem konkreten Gesetzesentwurf ist die Universität auch dagegen. Es wäre aber schwieriger gewesen, oder es ist uns nicht gelungen, eine Mehrheit im Senat generell gegen Studiengebühren für Zweitstudiengänge zu finden, beziehungsweise die wäre dann halt eventuell deutlich knapper ausgefallen, sodass wir uns nicht inhaltlich kritisch dazu geäußert haben, dass es Studiengebühren generell für Zweitstudiengänge gibt.
Soweit Christian Kröper, beratendes Senatsmitglied für die verfasste Studierendenschaft, und Clemens Ernst, studentisches Senatsmitglied der Juso-Hochschulgruppe, über die Stellungnahme der Uni Freiburg gegen die neuen Studiengebühren. Das Interview war etwas zu lang für diese Sendung und wurde deswegen etwas gekürzt. Das vollständige Interview könnt ihr auf unserer Webseite rdl.de nachhören. Am vergangenen Freitag, den 28. April, kam in Stuttgart der Untersuchungsausschuss des Landtags zu den Verbindungen der Rechtsterroristen des NSU nach Baden-Württemberg erneut zusammen. Im Mittelpunkt des Ausschusses steht der Mord an der jungen Polizistin Michelle Kiesewetter aus dem Jahr 2007 sowie die Nazi-Szene in Ludwigsburg und die Verbindungen des NSU nach Baden-Württemberg. Am Freitag sagte unter anderem der ehemalige Betreiber des Kellers 38, eines gut besuchten Nazi-Clubs in Heilbronn, vor dem Ausschuss aus. Außerdem berichtete der ehemalige Leiter der Soko Rex, einer Sonderkommission für die rechte Szene in Thüringen, von Pannen bei der Ermittlungsarbeit. Meine Kollegin Lisa sprach am Montag mit Michel, der für Radio Dreieckland die Ausschusssitzung beobachtet hatte.
Beginnen wir mal mit dem ja fast obligatorischen Behördenversagen im Zusammenhang mit dem NSU-Terror. Was hat denn der ehemalige Leiter der Soko Rex in Thüringen, Günther Holland, über die Ermittlungsarbeit zu berichten oder vielleicht auch eher zu beklagen gehabt?
Also das Interessante ist ja, dass in Thüringen eine Soko Rex, übrigens in anderen Bundesländern ja auch, also in östlichen Bundesländern existiert hat, die aber bis zum 31.12.1996 aufgelöst worden ist. Das war damals, wenn ich mich richtig erinnere, eine große Koalition oder es war sogar eine rot-grüne Koalition. Innenminister war Herr Dewes. Und diese Sonderkommission Rex war eigentlich zum gleichen Zeitraum, wo der Thüringer Heimatschutz vom dortigen Landesamt für Verfassungsschutz aufgebaut wurde, über den V-Mann Tino Brandt und andere V-Leute, also wo das Geld, staatliches Geld, in den Aufbau dieser Organisation hineingeflossen ist, gleichzeitig mit Ermittlungstätigkeiten befasst. Der Günther Holland hat da berichtet, dass sie auch 80 Strafverfahren eingeleitet haben, unter anderem 129 Verfahren wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung, und dass das eigentlich relativ gut zu 75% ausermittelt und praktisch in eine anklagefähige Form gekommen ist. Nur hatte er schon die ganze Zeit den Eindruck, dass fortgesetzt die Informationen, die er regelmäßig in wöchentlichen Berichten gegeben hat, sowohl intern in Thüringen an die entsprechenden Behörden über das Innenministerium, aber auch an die Landeskriminalämter anderer beteiligter Bundesländer, weil natürlich die Nazi-Kontakte nach Bayern gingen und in andere Bundesländer hinein, dass dies geleakt worden ist. Er beschilderte dann ganz anschaulich die Durchsuchungsaktion bei Tino Brandt, wo morgens um 6 Uhr Tino Brandt dann höflich offene Kaffee angeboten hat, den PC zur Verfügung stellte, aber vorher der beschlagnahmte PC war dann nachher ohne eine Festplatte, die vorher ausgebaut gewesen war. Offensichtlich war Tino Brandt also gewarnt worden. Und diese frustrierende Arbeit führte dann dazu, dass er das weitermeldete an seine LKA-Chef, und der sagte ihm dann, na, da müssen Sie sich schon selbst drum kümmern, ob Sie einen Maulwurf in Ihrer eigenen Organisation haben. Das Zweite, was er als persönliche Meinung dann auch nochmal zum Besten gab, war, dass die Auflösung der Sonderkommission Rechtsextremismus, die einen relativen Ermittlungsdruck auf die Nazi-Szene in Thüringen ausgeübt hatte, im Zusammenhang mit der Aktion des Bundesamtes für Verfassungsschutz stand, nämlich es wurde seinerzeit gestartet, die sogenannte Aktion Rennsteig vom Bundesamt für Verfassungsschutz in Zusammenarbeit mit anderen Landesämtern für Verfassungsschutz zur Anwerbung von Spitzeln, also V-Leuten in der Nazi-Szene hinein. Und dass da die polizeiliche Ermittlungsarbeit, so seine Bewertung, im Wege gestanden ist und deshalb die Sonderkommission Rex aufgelöst worden ist. In der Folge explodierten dann praktisch die schon vorher festgestellten Straftaten der Nazis. Es wurde immer intensiver, Bombenablegung im Stadion in Erfurt, Beschaffung von Sprengstoff. Das, was sie schon beschlagnahmt hatten im Zusammenhang mit dem Thüringer Heimatschutz, praktisch Strukturanweisungen, also aus den Schweizer Militärhandbüchern und so weiter, in Bezug auf Sprengstoffanschläge etc. Und was im Übrigen auch allen Landeskriminalämtern in der Bundesrepublik Deutschland im Rahmen dieser Berichte auch mitgeteilt worden war. All dies explodierte später, wurde aber dann nicht mehr weiterverfolgt. Die Soko Rex war aufgelöst. Der Einzige, der übergeblieben war, war im Prinzip bei den neuen Individualdelikten dann Mike Malzer, heißt er, glaube ich, der aber nicht mehr gestern im Untersuchungsausschuss zur Rede kam, weil er seiner Vorladung nicht nachgekommen ist.
Günther Holland war also frustriert von den Ermittlungsarbeiten in Thüringen. Gab es denn neue Erkenntnisse über die Kontakte des NSU-Trios nach Baden-Württemberg? Was hat denn hier besonders der ehemalige Betreiber des rechten Treffs, des rechten Clubs Keller 38 in Heilbronn, Bernd Pietrowski, ausgesagt?
Also Holland war frustriert über das, dass er nach seiner Ansicht eine gute Ermittlungsarbeit gemacht wurde und dann abgelöst worden ist und im Prinzip alles ins Versande gelaufen ist. Er machte schwere Vorwürfe, das hätten sie weiter ermitteln können und hätte er Widerstand geleistet gegen seine Abordnung in einem anderen Fall und gegen die Auflösung der Soko Rex, es möglicherweise eben nicht zu dieser Verstetigung dann im Zuge 98 dann im Abtauchen gekommen ist. Der Heilbronner Keller, das ist jetzt mal wieder ein anderes Aspekt. Das war ein ganz interessanter Auftritt. Wir hatten das schon im ersten Untersuchungsausschuss, dass aus Heilbronn eine ganze Szene von sogenannten gutbürgerlichen Rechten, die aber völkisches gemeinsames Gut erteilten. Und der Heilbronner Keller hatte schon immer mal eine Rolle gespielt. Ist kein großer Keller, so 40 Quadratmeter groß ungefähr, der als Privatclub betrieben seit den 70er Jahren existiert hat und so fungiert hat als so ein Partykeller für etablierte bürgerliche Rechte auf der einen, zumindest die sich so kamuflieren, also wie die MPD oder Pro Heilbronn etc. und auf der anderen für solche Szenen wie einen Motorradclub, der sich bewusst in Mittebezeichnung Aria bezeichnet oder solche Söldner wie Markus Frintitsch, der ja auch in der freien Kameradschaftsszene Baden-Württembergs kräftig unterwegs gewesen ist. Der Auftritt dieses Zeugen war bemerkenswert, wie schon damals der Auftritt von Pro Heilbronn-Zeugen Michael Dangel, der auch in diesem Club verkehrt hatte, weil sie von einer Gratwanderung, aalglatt, hat eine Abgeordnete gesagt, aalglatten Gratwanderung von gezielten Erinnerungslücken und gezielten Informationsabgaben stattgefunden hat. Interessant an diesem Auftritt war auch das Zweite, und das betrifft jetzt die Ermittlungsarbeit in Baden-Württemberg, dass aus Anlass einer antifaschistischen Demonstration im Jahre 1989, wo ein antifaschistisches Bündnis gegen die Umtriebe dieses Clubs aufgetreten ist, der Staatsschutz Kontakt aufgenommen hat mit diesem Clubbetreiber und in der Folge der Staatsschutz dort offensichtlich regelmäßige Abschöpfungsgespräche gemacht hat in Bezug auf die rechte Szene. Weiß man nicht so genau, ob das darauf bezogen war. Auf jeden Fall praktisch unter den Augen des Staatsschutzes der Polizei in Heilbronn haben diese Aktivitäten stattgefunden. Der Staatsschutz hat zu, in dem ersten Untersuchungsausschuss relativ klar und deutlich gesagt, in Heilbronn gäbe es keine rechtsextreme Szene, sondern es sei nur eine Säuferszene. Wenn man jetzt hört, was für Leute dort alles so verkehrt haben, so unter anderem eben halt auch die Ludwigsburger Clique um Michael Ellinger, ein 2003 verstorbener Skinhead, wo im Prinzip eine Anlaufstelle für die ganzen Thüringer sächsischen Nazis gewesen ist, der betreibt auch einen Keller in Ludwigsburg, die dann auch immer wieder im Austausch nach Heilbronn gekommen sind. Da wollte sich der Herr Petrowski ein bisschen rumlavieren. Er schützte dann Erinnerungslücken vor, als ihm aber dann vorgehalten wurde, ja, der Name Ellinger gehört nun zur Ludwigsburger Clique, dann musste er dann eingestehen, dass der wohl auch bei ihm gewesen sei.
Soweit Michel, Radio Dreieckland, Korrespondent im NSU-Untersuchungsausschuss des Baden-Württembergischen Landtags, im Interview mit meiner Kollegin Lisa. Rund 30 Mal, so scheint es, war das Trio Zschäpe, Mundlos und Bönhardt zu Besuch bei befreundeten Nazis in Ludwigsburg. Auch dieses Interview musste kräftig gekürzt werden. Das vollständige Interview könnt ihr auf unserer Webseite rdl.de nachhören. Trotz anhaltender Proteste und bekannter Schwierigkeiten bohrt die Bahn weiter bei Stuttgart 21. Für Eisenhard von Leuper, der Sprecher und Anwalt des Aktionsbündnisses gegen Stuttgart 21, gibt es genug Fakten, die jetzt bereits für eine Strafanzeige sprechen. Im Interview mit meinem Kollegen Konrad erklärt er zunächst, warum er dem ehemaligen Bahnchef Dr. Grube, dem Aufsichtsratsvorsitzenden Felcht sowie Pofallas Vorgänger Dr. Käfer Untreue gegenüber den Vermögensinteressen der Bahn AG vorwirft.
Also ich habe Mitte Februar zusammen mit Dieter Reicherter, dem ehemaligen Strafrichter am Landgericht, eine Strafanzeige wegen Untreue erstattet gegen die ehemaligen Bahnchefs Gruber und Käfer, die ja nun beide abgegangen sind, und gegen den Aufsichtsratsvorsitzenden. Grund, man hat seit Mitte letzten Jahres und verschärft seit dem dieses quellfähige Anhydrit die Betriebstauglichkeit des Projekts sprengt und die Sicherheit verloren geht. Seitdem man da Kenntnis hat, hat man bahnseits seit Oktober letzten Jahres immer wieder das Thema verschoben und weitergebaut. Und weil es nicht geht, dass man sich über die Sorgfaltspflichten der Deutschen Bahn im Interesse des Bahnkonzerns und der Allgemeinheit so grob hinwegsetzt, habe ich eben Strafanzeige erstattet. Es gibt vier Gründe, wenn ich die mal kurz beschreiben kann. Das erste sind zwischen 4 und 6 Milliarden Euro, die gespart werden können und um die der Bahnkonzern geschädigt wird. Die Bahn soll ja für die Allgemeinheit was tun und sie wird aber geschädigt, wenn sie nicht umsteigt und wegkommt von diesem Bahnprojekt Stuttgart 21, mit dem 10 Milliarden Euro mindestens in den Sand gesetzt werden. Das ist das eine. Untreue heißt, wenn man pflichtwidrig die Interessen des Betreuten schädigt. Und hier geht es eben um diese unglaublich hohe Milliardensumme. Man kann sich auch nicht damit herauswinden, indem man sagt, ja, wir haben ja nun Stadt und Land beim Verwaltungsgericht verklagt, dass die mal schön die Kosten tragen sollen. Das ist deshalb schief, weil die Bahn selber schon 2013 eingeräumt hat, dass sie von den Mehrkosten, die sie damals mit 2 Milliarden beziffert hat, 1,1 Milliarden selbst verschuldet sind. Die hat sie nämlich 3 Jahre lang sozusagen an der Öffentlichkeit vorbeigemogelt und falsche Zahlen genannt. Und das hat sie eingestanden und damit muss sie auch schon diesen Betrag selber zahlen und sie kann sich aus dem Versuch, aus der Schadensabwälzung gegenüber den Partnern Stadt und Land und Region da herauszuwinden, das wird ihr nicht gelingen, aber den Prozess führt sie. Zweitens gibt es das heiße Thema quellfähiges Anhydrit. Sie kennen das aus Staufen, welche unglaubliche Kraft das Anhydrit hat, wenn mal diese Schichten angezapft sind und sich verändern, Wasserwegsamkeiten aufkommen und dann eben, wenn nur 10 Zentimeter Sohlhebungen, also Hebungen der Schichten auftreten, dann hat das Gutachten der Bahn 195 Millionen Kosten im Einzelfall berechnet. Nun, auf 20 Kilometer Anhydrit im Stuttgarter Talkessel kommen ja nicht nur solche Einzelfälle zu, sondern dann werden ja Streckenstilllegungen stattfinden. Und das ist ganz, ganz schlimm. Der größte anzunehmende Unfall, sozusagen ein GAU, weil dann nichts mehr in der Metropolregion läuft. Das ist das Zweite. Das Dritte ist der Kapazitätsabbau. Und weil Sie ja aus dem Raum Freiburg sind, darf ich mal sagen, als Beispiel, Freiburg hat 230.000 Einwohner und 10 Gleise, 10 Durchgangsgleise. Und nun sollen in Stuttgart die 16 Gleise, Kopfbahnhofgleise, vom Erdboden verschwinden und stattdessen 8 Durchgangsgleise unterirdisch geschaffen werden und noch 2 Gleise S-Bahn. Dazu gibt auch 10 Gleise. Stuttgart hat aber nicht wie Freiburg 230.000 Einwohner, sondern 605.000 Einwohner. Also fast das Dreifache an Einwohnern, sodass absolut klar ist, wenn man nur diesen Tiefbahnhof mit 8 Durchgangsgleisen hat und 2 Durchfahrgleisen per S-Bahn, dann gibt es einen unglaublichen Engpass und eine unverträgliche Situation für die Pendler, für all die Bahnreisenden. Statt dass der Bahnverkehr ausgebaut wird, wie es auch im Grundgesetz mal in Artikel 87 angesprochen ist, wird er abgebaut und die Verkehrsbedürfnisse werden nicht mehr befriedigt. Und damit entsteht ein weiterer Schaden. Und der vierte Schaden besteht darin, dass nun 6 Meter Höhenunterschied in der unterirdischen Tiefbahnhofslage geschaffen werden sollen. Das sind 15 Promille für die Gleise und die Bahnsteige. Eine Schiefebene, die dauernde Gefährdungen und Haftungsfälle hervorrufen werden. Selbst die Bundesregierung hat beim Kölner Bahnhof mit wesentlich geringerem Gleisgefälle von 3,6 bis 6,8 Promille 22 Wegrollfälle in 4 bis 5 Jahren aufgelistet. Das habe ich alles den Aufsichtsräten und den Bahnvorständen übermittelt, sodass man sicher weiß, es wird durch diese Schiefneigung Verkehrsgefährdungen geben, die übrigens im Paragraphen 315a Strafgesetzbuch mit bis zu 5 Jahren Gefängnis bedroht werden, wenn man diese in Kauf nimmt. Und das ist natürlich Amtsträger, die strafbare Handlungen ermöglichen und den Engpässe schaffen, die grundgesetzwidrig sind. Anhydrit auf 20 Kilometer, bisher hat man in knapp 150 Jahren 10 Kilometer im Anhydrit gebohrt. Hier sollen 20 Kilometer aufs Ungewisse der ganze Talkessel ein Versuchslabor werden, an dem sich ein paar Leute gesund stoßen, aber eine hanebüchene Situation für die nächsten 100 Jahre. Und das sage ich natürlich, ist unsere Pflicht, dass wir die Sache vor die Staatsanwaltschaft in Berlin bringen. Und das ist geschehen mit aller Klarheit und aller guten Begründung.
Die juristischen Mühlen mahlen langsam und die Bohrmaschinen bohren durchaus relativ schnell. Wer wird als erstes da sein? Wird als erstes ein Urteil gefällt werden? Oder wird als erstes der Bohrer doch noch irgendwo aus der Erde rauskommen?
Die Bauzeit ist noch gute 7 Jahre. Und ich sage Ihnen, noch in diesem Jahr und zwar in den nächsten Wochen und Monaten wird sich zeigen, ob hier die Staatsanwaltschaft ernst macht mit ihrer Aufgabe, um nicht selber in den Vorwurf der Strafvereitelung zu kommen, muss sie diesen Dingen nachgehen, muss sie sich sagen lassen, was die Beschuldigten hier möglicherweise einwenden und dann muss sie prüfen, ob hier Ermittlungen und eine Anklage stattfinden. Das prognostiziere ich, wird noch in diesem Jahr stattfinden.
Soweit Eisenhard von Leuper, Sprecher und Anwalt des Aktionsbündnisses gegen Stuttgart 21 im Interview mit meinem Kollegen Konrad über die Strafanzeige, die er gegen die ehemalige Bahnspitze erstattet hat. Das war Fokus Südwest in der Ausgabe vom 4. Mai 2017. Produziert wurde die Sendung von Radio Dreieckland. Am Mikrofon verabschiedet sich Mathieu und die Musik kam heute von The Rising Hope.